Liebe Freunde, der Mann, von dem ich euch heute erzählen will, heißt Paulus. Ich habe mir einen Auszug aus seiner Personalakte anfertigen lassen. Da steht drin, Staatsangehörigkeit, Römer, Nationalität, Jude, Beruf, Teppichweber, Größe, klein bis mickrig, besondere Kennzeichen, messerscharfer Verstand, leidenschaftliches Temperament und eine Stinkwut auf die Christen. Die Christen behaupteten, dass der Jesus, der in Jerusalem gekreuzigt worden ist und gestorben war und begraben worden ist, dass der nicht im Grab geblieben wäre, sondern dieser Jesus wäre auferstanden und er würde leben. Und das hielt der Paulus nicht bloß für den letzten Husten, sondern auch noch für eine Gotteslästerung. Und deswegen hatte er sich zum Lebensziel gesetzt, die Christen zu vernichten. Und weil das ein so fanatischer Christenhasser war, da hatten ihn die Behörden in Rom gleich eingesetzt zum Kommissar für die Vernichtung der Christen. Und als er wieder mal auf Achse war, um eine Christengemeinde auszuräuchern, er hatte die nötigen Vollmachten und Haftbefehle schon in der Tasche, da schmeißt's ihn im wahrsten Sinn des Wortes um. Mitten auf der Landstraße nach Damaskus, mitten am hellerlichten Tage, mitten in einer Gruppe von Freunden, da begegnet ihm der auferstandene Jesus und redet ihn an und sagt, warum verfolgst du mich? Und da bricht der Paulus zusammen und er muss erkennen, dass das, was er bisher gedacht hat, nicht gestimmt hat. Er hatte bisher gedacht, die Christen, die spinnen. Und nun muss Paulus umdenken, er muss lernen, dass Jesus lebt. So erlebt dieser Mensch seine Bekehrung und so wird aus dem fanatischsten Christenhasser der erfolgreichste Missionar der Kirche. Denn von diesem Tag an, da ist Paulus ein Leben lang unterwegs durch alle Städte und Dörfer und Länder der damaligen Welt. Und er bringt überall hin zu allen Menschen, die erreichbar sind, in Asien und Europa, die Botschaft von Jesus Christus. Das ist der Mann, der das Evangelium nach Europa gebracht hat. Und ich will euch heute erzählen, wie es ihm gegangen ist, als er in das Zentrum Europas kam, in die Hauptstadt Griechenlands, nach Athen. Ich muss euch zunächst ein bisschen erzählen, wie die Situation in Athen damals gewesen ist. Während unsere Vorfahren noch mit den Bären kämpften und friedlich Heidelbeeren sammelten und auf der Bühne der Geschichte noch gar nicht aufgetreten waren, da hatten die dort in Griechenland schon eine lange und ruhmreiche Geschichte hinter sich, in der das von gewaltigen Helden wie dem Herkules bloß so wimmelte. Es hat wohl selten auf unserer Erde einen Platz gegeben, wo Menschen und menschliche Kunst einen solchen Höhepunkt erreicht hat. Es wird selten eine Stadt gegeben haben, ein Land, wo zu gleicher Zeit in engem Zeitraum so viele Geisteshelden zusammen gewesen sind. Ihr werdet sicher solche Namen kennen, wie zum Beispiel Plato, Demokrit, Heraklit, Sokrates, Aristoteles. Und selbst wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann werdet ihr eure Tageszeitung aufschlagen können und werdet in jeder Zeitung finden, dass der größte Teil der wichtigsten Begriffe unserer neuen Zeit aus der griechischen Sprache stammt, von A bis Z, von Atom bis Zoologie. Beispielsweise solche Begriffe wie Physik, Politik, Demokratie, Philosophie, Technik, Musik, Poesie, kommt alles aus der griechischen Sprache. Aber die Griechen waren nicht bloß Helden des Geistes, die waren auch Helden auf anderen Gebieten, die haben zum Beispiel die Olympiade erfunden und auch die klassische Kunst. In Athen, da steht ein gewaltiger Tempel, der Parthenon-Tempel, der von allen Touristen bestaunt wird, ein Bauwerk mit 98 Säulen und jede Säule ist aus Marmor, 50 Meter hoch. Gegen so ein Bauwerk, da nimmt sich unsere Schlosskirche aus wie so eine bescheidene Gartenlaube. In Athen, da ist jeder Fensterrahmen, jeder Balkon, jede Türklinke ein Kunstwerk für sich. Und in dieses Eldorado der Schönheit, der Kunst, der Geisteshelden, der Denker, der Philosophen, da bringt nun der Apostel Paulus seine Botschaft von dem auferstandenen Christus. Zunächst unternimmt der Paulus einen Spaziergang durch die Stadt, wie sich das so gehört. Wenn heute ein Tourist durch Athen pilgert, da steigert sich sein Entzücken von Schritt zu Schritt immer mehr über die Herrlichkeiten, die er da sehen kann. Mir hat einer erzählt, der dort gewesen ist, der hat mit seiner Kamera so viel fotografiert, dass ihm vorne am Zeigefinger eine Hornhaut gewachsen ist von vielen Knipsen. Bei dem Paulus ist das nicht so gewesen. Der hatte keine Freude an diesen ganzen Dingen, sondern der kam immer mehr in Wut, je länger der durch die Stadt spazierte. Und zwar fopfte der sich über die vielen Götterstandbilder, die dort rumstanden. Dort, wo bei uns eine Litfaßsäule steht, da hatten die ein Standbild mit einem Gott hingestellt. Und wo man auch hinspuckte, da traf man auf so eine Gestalt mit göttlich geschwungenen Waden und fein polierten Marmorhintern. Das war die ganze Stadt wie ein einziges Museum. Den Paulus, den macht das nun je länger, je mehr nervös. Nicht, weil die oben und unten ohne hatten, das war ja Kunst, da darf man das ja. Sondern, weil der Paulus merkt, alle diese Göttergestalten und Kunstwerke, die sollen ein Ausdruck sein dieser Idee der Unsterblichkeit, die einer der Philosophen, der Griechen, der Plato, gelehrt hatte. Und der Paulus erkennt, dass diese Athener sich etwas vormachen mit ihrer Unsterblichkeitstheorie, weil er weiß, es gibt nichts und niemanden, was unsterblich ist, außer der lebendige Gott alleine. Und Paulus, der kann einfach nicht fassen, dass Menschen, die klug sind und die gebildet sind und die etwas leisten wie diese Athener, dass solche Menschen Götter anbeten, die aus ihrem Kopf entsprungen sind und die sie mit ihren eigenen Händen aus Marmor in der Werkstatt geformt haben. Das kann er nicht begreifen. Die Athener, das sind kluge Leute, die waren wirklich gebildete Menschen. Die wussten unheimlich viel. Manche wussten so viel, dass sie sich vielleicht eingebildet haben. Sie wüssten überhaupt alles. Einer von den Athenern, das war der Allerschlauste, der Sokrates, der hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich sage, das war der Allerschlauste, denn einer, der weiß, dass er nichts weiß, weiß immerhin mehr als einer, der nicht weiß, dass er nichts weiß. Das waren jedenfalls, ob sie nun sich bescheiden gaben oder arrogant, das waren super schlaue Menschen. Bloß das Wichtigste, das einzig Wichtige, worauf es wirklich ankommt, das Wesentliche im Leben, das wussten die nicht. Die kannten nicht den lebendigen Gott. Und das nervt den Paulus. Und was ihn am meisten auf die Palme bringt, das ist nun Folgendes. Er geht durch die Stadt und da trifft er auf einmal auf ein solches Posament, einen solchen Steinsockel, und da steht überhaupt nichts drauf. Da steht keiner drauf. Das ganze Ding ist obenrum total leer. Steht bloß unten eine Inschrift dran. Da steht geschrieben, dem unbekannten Gott. Und als der Paulus das sieht, da haut es bei ihm die Sicherung durch. Diese gebildeten Griechen, die haben die Götter massenweise. Die haben für jede Gelegenheit einen Gott gehabt. Die hatten einen für den Krieg, einen für die Liebe, die hatten einen für die Diebe. Im Ernst, die haben einen Gott gehabt für die Diebe und der war praktischerweise auch gleichzeitig der Gott der Kaufleute. Also ich kann euch sagen, es gibt heute noch Menschen, die diesen kombinierten Gott der Diebe und Kaufleute verehren. Der hat seine Anhänger auch in unserer Welt, in seine Tempel auch bei uns, zum Beispiel in unserer Stadt. Zum Beispiel exquisit auf der Straße der Nationen. Da habe ich mir vor 14 Tagen ein weißes Nylonhemd gekauft, für 64 Mark. Und nach der ersten Wäsche, da hörten die Ärmel hier am Ellenbogen auf. Ich meine, da hört der Spaß auf, ne? Also ich habe es vorgestern umgetauscht, da fehlte bloß ein Knopf und eine Nummer war es zu groß, aber die nächste Wäsche kommt bestimmt. Also, zurück nach Athen. In dieser Stadt, da hatten die Leute nun, aus lauter Angst, dass sie bei diesen Unmassen von Göttern, die sie hatten, dass sie vielleicht einen vergessen könnten, diesen Altar aufgestellt, wo überhaupt nichts drauf stand. Die haben sich gesagt, wer weiß, vielleicht gibt es da noch einen, den wir nicht kennen und der nimmt uns dann übel, dass er bei uns kein Posament gekriegt hat. Auf alle Fälle stellen wir das mal hin. Vielleicht ist doch noch irgendwo einer da. Tatsächlich, es gibt noch einen. Es gibt diesen Gott der Bibel, den Vater von Jesus Christus. Den kennt der Paulus. Aber die Athener, die kennen ihn nicht. Und deswegen, da tun dem Paulus die Athener von Herzen leid. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite regt er sich so auf über die mit ihrer Klugheit und ihren Götterstandbildern. Ich kann die Gefühle des Paulus gut verstehen. Das gibt heute unter der heutigen Jugend so viele kluge und gebildete und aufgeweckte Menschen. Macht richtigen Spaß, mit jungen Leuten zu diskutieren. Ihr habt heute Möglichkeiten der Bildung, wie sie die alten Griechen nicht hatten. Ihr habt Bildungsmöglichkeiten, die einzigartig sind, wie sie die eigentlich noch nie gegeben hat. Bloß was nützt euch alle eure Bildung, eure Weisheit, euer Können, euer Wissen, wenn ihr das Wichtigste nicht wisst, wenn ihr nichts wisst von dem lebendigen Gott? Was nützen euch alle eure Erkenntnisse, wenn ihr die höchste Erkenntnis, die es gibt, nicht habt, die Erkenntnis Gottes? Nichts gegen Bildung und Wissenschaft, ich habe nichts dagegen einzuwenden. Ich bin selber ein sogenannter Gebildeter. Ich bin sogar ein Wissenschaftler mit Leib und Seele. Aber das ist doch nicht das Entscheidende in meinem Leben. Sondern das Entscheidende in meinem Leben ist, dass ich weiß, Gott liebt mich. Und Gott nimmt mich so, wie ich bin. Und Gott führt mich durch alle Probleme und Dunkelheiten meines Lebens. Das Entscheidende ist doch nicht, dass ich früher mal eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben habe. Sondern wichtig ist, dass mein Name in das Buch des Lebens eingeschrieben ist, mit dem Blut von Jesus Christus. Das Entscheidende für mich ist, dass ich erfahren habe, dass Gott mir etwas gibt, was mir keine Wissenschaft geben kann und keine Bildung. Und nichts sonst auf der Welt, nämlich Freude, Liebe, Geborgenheit, Frieden. Ich denke, alles Wissen dieser Welt, das ist nichts gegen dieses Wissen. Gott ist da. Gott ist für mich da. Gott sorgt für mich. Unser Freund Paulus, von dem ich hier erzähle, der hat einmal in einem Brief geschrieben an die Philipper. Die Frommen müssen sich die Stelle jetzt merken. Philipper Kapitel 3, Vers 8. Da hat er geschrieben: Seit ich Jesus Christus als meinen Herrn erkannt habe, da hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte es alles bloß noch für Scheiße. Weil mir das leid tut, wenn jemand noch nichts von Jesus weiß und wenn jemand leben muss ohne dieses Glück des Glaubens. Deswegen diskutiere ich leidenschaftlich mit jungen Menschen. Deswegen gehe ich leidenschaftlich gerne auf die Kanzel und rede von Jesus. Der Apostel Paulus damals, der ging nicht auf die Kanzel, der ging auf den Marktplatz. Auf dem Marktplatz in Athen, da war das so üblich. Da spazierten die Professoren mit ihren Studenten dort zwischen den Kartoffelweibern und so hin und her und haben da philosophiert. Das soll der Philosophie sehr gut tun, wenn man die auf dem Marktplatz innerhalb der Bevölkerung treibt. Und mit diesen Professoren und Studenten, da fängt nun der Apostel Paulus an, über Jesus zu diskutieren. Er kommt bloß nicht weit, weil die sich über den lustig machen. Die nehmen den überhaupt nicht ernst. Die sagen zu ihm: Du bist ein Schwätzer, du bist eine Saatkrähe, ein kleiner Spatz bist du. Ihr wisst ja, die Spatzen, die ernähren sich von den Körnern, die in den Pferdeäppeln drin sind. Ja? Und so ein kleiner Spatz bist du, sagen die zu dem. Du rennst hier durch Athen und versuchst bei uns ein paar Wahrheitskörner aufzuschnappen. Ein geistlicher Kippenstecher bist du, weiter nichts. Und andere sagen: Dieses jüdische Männlein, der will wohl ein zweiter Sokrates werden, der möchte wohl gerne neue Götter verkündigen. Diese Aussage, der will nur ein zweiter Sokrates sein, das ist ein blutiger Witz. Jeder Bürger von Athen hat damals gewusst, dass der Sokrates getötet worden ist, weil der die staatlich anerkannten Götter nicht mehr anerkennen wollte. Und weil man ihm zum Vorwurf gemacht hat, er würde neue Götter einführen und nicht den staatlich verordneten Göttern mehr glauben. Deswegen musste der den Giftbecher trinken. Und nun sagen die: Jetzt will wohl die kleine Saatkrähe aus dem jüdischen Land ein zweiter Sokrates werden wollen. Die Sache, die dringt allmählich vom Marktplatz rauf in die Fenster des Rathauses. Es kommt, wie es kommen muss. Der Paulus wird verhaftet. Das heißt, verhaftet ist ein bisschen zu stark ausgedrückt. Das sind höfliche Menschen, die Athener. Die schicken ihm eine Vorladung und sagen manches, das klingt sehr fremdartig. Und wir würden gerne genauer wissen, worum es sich bei deiner Lehre handelt. Denn für die Athener und die Fremden in Athen ist es das größte Vergnügen, den ganzen Tag Neuigkeiten zu hören und sie weiterzuerzählen. Der Paulus muss sich also auf dem Areopag verantworten. Der Areopag, das ist damals so eine Art Ministerium, das darüber zu befinden hat, was im Staat geglaubt, gelehrt, geredet und gedacht werden darf. Welche Philosophien erlaubt sind und welche nicht. So eine Art oberste Zensurbehörde, die bestimmt, was man reden und denken darf und so. Und der Paulus, der hat sich nun vor diesem Gremium offiziell wegen seiner Predigten auf dem Marktplatz zu verantworten. Nun fängt er seine Rede an indem er den Leuten zunächst ein Kompliment macht. Er sagt, ihr Männer von Athen, ich habe festgestellt, dass ihr die Götter hoch verehrt. Und da fühlen sich die Athener natürlich mächtig geschmeichelt. Das hört man ja gerne, dass man ein frommer Mensch ist. Es gibt Leute, die zahlen ihr Leben lang die Kirchensteuer, bloß damit der Pfarrer am Grab sich in einem ähnlichen Sinne dann mal äußert. Es nützt bloß nicht viel, selbst wenn er es tun würde. Also, der Paulus sagt also, ich sehe, ihr seid sehr fromm, aber beim nächsten Satz fängt er nun schon an, die Leute anzugreifen und lässt die Katze aus dem Sack, indem er sagt, ich bin durch eure Stadt gegangen und habe einen Altar gesehen, da stand drauf, dem unbekannten Gott. Das war noch nichts Neues. Aber nun kommt Paulus und schießt los und sagt, und diesen Gott, den ihr unwissend verehrt, den kenne ich. Und mit dem will ich euch jetzt mal bekannt machen. In dem Augenblick, wo der Apostel dieses Wort unwissend ausspricht, da treten die Athener weg. Das hören die, die die Bildung gepachtet haben und die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, nicht gerne, dass so ein hergelaufener Spinner ihnen Unwissenheit bescheinigt. Unwissenheit in der wichtigsten Frage des Lebens. Und während die Athener noch damit zu tun haben, ihre runtergeklappten Kinnladen wieder in Ordnung zu bringen, da fängt der Apostel Paulus nun an zu reden. Und er bezeugt von diesem Gott, den er verkündigt, dreierlei. Erstens, Gott ist der Schöpfer. Das heißt, Gott ist also nicht der erste Anstoß oder ein Prinzip, wie sich das die Philosophen denken. Und Gott ist auch nicht ein Machwerk einer göttlichen Produktionsgenossenschaft, wie die Griechen in ihrer Religion sich das vorgestellt haben. Und die Welt, die ist keine ewige, sich entwickelnde Materie, wie viele von euch sich das so denken, sondern die Welt ist eine Schöpfung Gottes. Und von dem Schöpfer der Welt, der Himmel und Erde geschaffen hat, da folgert Paulus nun auf die Einheit des Menschengeschlechts. Und er sagt den Athenern, alle Menschen, die auf diesem Erdboden leben, die sind von einem Stamm, von einem Blut. Und das passt den Athenern nun überhaupt nicht. Die Athener waren nämlich äußerst arrogante Snobs. Die waren der Meinung, sie wären eine Herrenrasse, ein Herrenvolk und alles andere, was noch so außerhalb Griechenlands auf dem Erdboden rumkraucht, das nannten die Barbaren. Und nun kommt da also so einer daher, auch noch so ein jüdischer Zwerg, der behauptet, alle Menschen sind aus einem Teig gemacht. Alle Menschen sind vor Gott gleich. Alle Menschen sind Brüder. Heute müssen wir feststellen, wenn die Europäer damals diese Botschaft des Apostels Paulus angenommen hätten, da wäre Europa und unserem Land viel Blut und viel Tränen erspart geblieben. Da wären Millionen Menschen nicht gestorben. Wir brauchen bloß wenige Jahrzehnte zurückzugucken in die Geschichte unseres eigenen Volkes. Da rauchten bei uns die Verbrennungsöfen der Konzentrationslager. Weil Hitler in seinem Rassenwahn der Meinung war, ich war am deutschen Wesen, muss die Welt genesen, dass alles, was nicht der deutschen Herrenrasse angehört, eben unsere Menschen sind. Und die mussten in die Öfen. Was wäre unserem Volk und Millionen anderen Menschen erspart geblieben an sagenhaften, namenlosem Leide, wenn Europa damals die Botschaft des Apostels angenommen hätte? Und wenn wir nicht so arrogant gelebt hätten und uns eingebildet hätten, genau wie die Griechen, wir wären was Besseres und unsere Rasse, die Arische, wäre besser als irgendeine andere. Diese Botschaft ist damals in Europa verkündigt worden und man hat darüber gelacht. Heute ist diese Botschaft aktueller als je. Die Rassenfrage gehört zu den brennendsten Fragen der Menschheit heute. Es gibt Leute, die sagen, vielleicht entscheidet sich das Schicksal unseres Erdballes an dieser Rassenfrage. Und heute unternehmen wir alle Anstrengungen, dass Schluss gemacht wird mit Rassenhass und Rassendiskriminierung und Rassenunterschieden. Alle Kirchen der Welt haben sich zusammengeschlossen zu einem sogenannten Antirassismusprogramm. Um das zu verwirklichen, was der Apostel damals gepredigt hat, nämlich alle Menschen sind Gottes Kinder, alle sind gleich. Keiner darf den anderen verachten, weil er schwarz, braun, gelb, weiß oder rot ist. Und jeder hat auf dieser Erde als Gottes Kind die gleichen Rechten, die gleiche Freiheit. Wir sammeln heute in diesem Gottesdienst am Ausgang nachher für dieses Antirassismusprogramm. Um damit Völker zu unterstützen, die bisher unterdrückt gewesen sind und die heute noch um ihre Freiheit kämpfen. Und Kampf um Freiheit, das bedeutet heute auch Kampf um Bildung. Man kann die Probleme dieser technischen Welt nicht bewältigen, wenn man nicht wissenschaftlich gebildet ist. Und aus diesem Grunde sammeln wir unser Geld dafür, dass ein Schulbuch hergestellt wird. Ein Mathematikbuch für die Aufbaustufe in Afrika. Und ich bitte euch, dass ihr nachher am Ausgang daran denkt und dass ihr euer Geld dafür gebt. Es gibt heute immer noch Leute, die schwafeln von der Bildungsfeindlichkeit der Kirche. Ihr habt nachher Gelegenheit, diesen Schwätzern das Maul mit einem 5-Mark-Schein zu stopfen. Wir Deutschen haben viel gut zu machen an Angehörigen anderer Rassen. Und wir Christen ganz besonders. Auch die Christen haben sich mitbeteiligt an der Unterdrückung und Ausbeutung von fremden Menschen. Ich denke aber, wir haben gar keinen Grund, dass wir nun auf unsere Väter jetzt anfangen, mit Steinen zu schmeißen. Sondern ich frage euch, wie ist das bei euch heute? Wie ist euer Verhältnis zu Menschen aus anderen Völkern? Ich frage euch bloß, wie ist euer Verhältnis, meinetwegen zu den Ungarn und zu den Polen? Ihr wisst ganz genau, dass es in unserer Stadt Menschen gibt, die von den Polen reden, indem sie den Ausdruck Polacken gebrauchen. Und vielleicht gehört ihr selber mit dazu. Wenn das der Fall ist, dann wird es höchste Zeit, dass ihr an diesem Punkt umdenkt. Und denkt bloß nicht, dass es irgendeinen Sinn hat, wenn ihr eine Mark in die Kollekte gebt, um irgendwelchen fernen Negern zu helfen. Wenn ihr zu denen, die mit euch zusammen hier leben, Neger, Ungarn, Polen, Tschechen und was weiß ich, wenn ihr zu denen kein ordentliches Verhältnis habt, dann könnt ihr die Mark euch sparen. Dann würde ich euch empfehlen, dann versucht erstmal ein richtiges Verhältnis zu kriegen zu Menschen anderer Rassen, anderer Völker, die mit uns hier zusammen in dieser Stadt leben. Es wird für uns alle Zeit, für Christen und für Nichtchristen, dass wir endlich die Botschaft der Bibel annehmen, die uns sagt, alle Menschen sind gleich, alle Menschen sind Brüder. Es liegt in dieser Botschaft die Rettung für unsere Welt. Das ist eine Botschaft, die den Weltfrieden in sich hat und die den Frieden deines Lebens auch in sich birgt. Macht doch nicht den Fehler wie die Athener, die damals den Apostel Paulus ausgelacht haben. Sondern tut Buße, kehrt um, fangt an neu zu denken. Falls ihr bisher so gelebt habt, dass ihr Gottes Geboten nicht gefolgt habt und eure Mitmenschen nicht als eure Brüder behandelt habt. Gott fordert Buße, das ist das Zweite, was der Apostel diesen Athenern sagt. Gott sieht über die Zeit eure Unwissenheit weg. Schwamm drüber. Aber jetzt fordert er alle Menschen überall auf, Buße zu tun. Alle Menschen überall, nicht bloß die in Athen, sondern auch euch hier in Karl-Marx-Stadt in der Schlosskirche, auch die, die sich hinter der letzten Säule verkrochen sind. Wir sind alle aufgefordert, dass wir Buße tun. Das Wort Buße, das klingt furchtbar altmodisch, ich weiß. Aber die Sache, um die es dabei geht, die ist hochaktuell. Die ist so aktuell, dass sich heute Parlamente damit befassen. Oder wissenschaftliche Kongresse, sogar die UNO. Wo heute von Rassenfrage, von Umweltverschmutzung, von Krieg, von Hunger gesprochen wird, da ist von Buße die Rede. Denn Buße, das heißt nichts anderes als Neuanfangen, Neudenken, Umdenken. Und alle, die heute in der Welt was zu sagen haben, die sagen uns, wenn die Menschheit nicht radikal umdenkt, dann bringt sich die Menschheit selber um. Das menschliche Denken, das hat gerade auf dem Gebiet der Technik ungeheure Fortschritte erzielt. Aber wir merken heute auch, dass dieses Denken uns an einen Abgrund gebracht hat. Die alten Griechen, das waren die ersten, die über das Atom nachgedacht haben. Von denen kommt dieser Begriff, Atom. Heute wissen wir mehr als die. Heute haben wir sogar eine Atombombe. Und unser Problem ist heute, was tun wir, dass dieses Ding nicht explodiert, nicht nochmal explodiert. Und dazu brauchen wir ein neues Denken, was Albert Einstein mal so formuliert hat. Er hat gesagt, die entfesselte Macht des Atoms hat alles verändert, nur nicht unsere Denkweise. Wir brauchen eine wesentlich neue Denkungsart, wenn die Menschheit am Leben bleiben will. Wir brauchen ein Denken, das sich auch um den anderen kümmert, um das Wohl des anderen. Der mit mir zusammen lebt, mit mir zusammen arbeitet. Auch der Mensch in dem anderen Land. Ein Denken, das sich auch um das Wohl des anderen Landes, des anderen Volkes, des anderen Staates kümmert. Weil wir heute begriffen haben, dass keiner für sich allein lebt, sondern wir sitzen alle zusammen in dem gleichen Boot. Und wenn wir uns nicht alle anstrengen, dass wir gemeinsam eine menschliche Welt schaffen, dann gehen wir alle gemeinsam unter. Heute wissen wir das. Wir hätten das schon längst wissen können. Vor 2000 Jahren hat der Apostel diese Botschaft Gottes nach Europa gebracht. Und damals, da hat man ihn ausgelacht. Was heute alle Spatzen von den Dächern pfeifen, das hat man damals ausgelacht und gesagt, du bist ein blöder Spatz, der hier Unsinn kräht. Damals hat sich der Apostel vor die Creme der Gesellschaft Europas hingestellt und hat gesagt, euer Denken ist gut, aber Umdenken ist besser. Und darüber konnten die damals bloß lachen. Uns ist heute das Lachen vergangen, weil wir sehen, dass die Welt, Gottes gute Schöpfung, kaputt geht, wenn die Menschen so weitermachen wie bisher und nicht umkehren. Wir könnten in einer besseren Welt leben, wir könnten wieder lachen, wenn wir Buße täten, wenn wir umkehren würden, wenn wir anfangen würden, den Nächsten, auch den, der uns fremd und unsympathisch ist, als unseren Bruder zu betrachten. Gott fordert uns alle auf, dass wir umdenken und Buße tun. Und das ist nun das Dritte, was der Apostel Paulus den Athenern sagt. Er sagt nämlich, tut Buße, Christus kommt wieder, um die Welt zu richten. Und deswegen hat Gott ihn auferweckt, damit er dann da sein kann, wenn die Welt zu Ende geht und gerichtet wird. Es kommt der letzte Tag, an dem Christus wiederkommt. Dann stehen wir alle vor Gott. Dann werden wir alle gefragt, was wir gemacht haben aus unserem Leben. Ob wir da gewesen sind für unseren Nächsten und wie wir uns verhalten haben, unseren Mitmenschen gegenüber. Und keiner kann sich dann rausreden und sagen, ich habe alles nicht gewusst. Ihr, die ihr mich heute hört, ihr könnt euch dann jedenfalls nicht rausreden. Ihr werdet gefragt, wie hast du dich verhalten gegenüber dem Ungarn, dem Polen, deinem kleinen Bruder oder was weiß ich wer, der mit ihr zusammen im Betrieb oder in der Straßenbahn gewesen ist. Ihr jedenfalls, die ihr mich hört, ihr könnt euch so nicht rausreden. Denn Christus, der ist nicht tot, sondern der lebt, der ist auferstanden und wartet auf uns am Ende der Tage. In dem Augenblick, als der Paulus das Wort von der Auferstehung erwähnt, da ist bei den Athenern die Geduld zu Ende. Eure auch, aber ich bin gleich fertig. Die einen, die ihm zuhören, die spotten offen. Die anderen, die lächeln höflich und sagen, schönen Dank, ist nett gewesen, das nächste Mal kannst du uns ein bisschen mehr davon erzählen. Und eine kleine Gruppe, die glaubt und tut Buße. Ich denke, in dieser Kirche hier sind heute Abend genau die gleichen drei Menschengruppen versammelt. Die einen, die fangen an offen zu spotten, wenn ich von der Auferstehung von Jesus rede. Denen kann ich nur sagen, das Bibelwort irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Die anderen, die werden höhnisch lächeln und werden sagen, ja, ist zwar Quatsch, was der Bube da erzählt, aber immerhin ganz interessant. Und in 4 Wochen, da kommen wir wieder, mal sehen, was er dann für Huck aufzubieten hat. Aber wir werden mal wieder mit vorbeihorchen. Da kann ich euch nur sagen, ihr wisst gar nicht, ob ihr in 4 Wochen noch am Leben seid. Dann tut lieber gleich. Tut lieber heute Buße, kommt heute zu Jesus und fangt heute ein neues Leben mit diesem Gott an. Und dann wird es noch eine Gruppe unter uns geben, das weiß ich ganz genau. Das sind diejenigen, die heute zum ersten Mal begriffen haben, dass Gott euch braucht. Dass Gott euch ruft und dich meint. Das sind die, die zum ersten Mal begriffen haben, dass Gott euch braucht, um mit euch eine neue Welt zu schaffen und durch euch Liebe in diese Welt zu bringen. Und die fordere ich auf, mit uns allen jetzt gemeinsam, die wir diesen Gott schon kennen, mit diesem Gott zu sprechen und zu beten.